Herzlich willkommen zu Clubsachen, der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Mein Gast ist heute Dominik Oberhofer, Abgeordneter der NEOS und dort Sprecher für Europa, Verkehr, Tourismus und Südtirol. Also für Themen, bei denen ziemlich schnell sichtbar wird, wie sehr Europa von Verbindungen lebt. Zwischen Ländern, Regionen, Menschen und aber auch Märkten. Und seit heuer bist du auch noch Teil der österreichischen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Lieber Dominik, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich würde gerne mit dem Europarat anfangen. Den Namen haben wahrscheinlich schon viele mal gehört, aber ich lehne mich jetzt vielleicht nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, was ihr dort genau macht, ist vielleicht jetzt nicht in allen Köpfen drinnen. Fangen wir vielleicht also von vorne an. Was ist der Europarat eigentlich und warum ist er gerade in so unruhigen Zeiten wie jetzt so wichtig?
Ja, also mir ging es ehrlich gesagt ganz gleich wie dir am Anfang. Europarat und Rat der Europäischen Union, das verwechseln viele, auch vielleicht mit dem Europaparlament und so weiter.
Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, ja, die Unterschiede.
Aber Faktum ist, dass der Europarat eigentlich die erste gemeinschaftliche europäische Versammlung von Parlamentariern institutionalisiert war. Und am Anfang, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dieses Europaprojekt so an Dimension und an Vision aufgenommen hat, da war es schon so, dass sich die alten Staatsmänner, leider waren es dazu mal nur Männer, auf gewisse Grundthemen geeinigt haben. Und zwar die Menschenrechte, Demokratie, Presse- und Medienfreiheit, das waren so die Eckpfeiler der europäischen Idee. Mhm. Und von daher gesehen hat sich dann eben dieser Europarat genau auf diesen Themen aufgesetzt und entwickelt und ist sehr, sehr erfolgreich geworden, weil aus dem Europarat mehr oder weniger die Europäische Union entstanden ist. Der wesentliche Unterschied ist, im Europarat sind wir heute 46 Länder, Nationen, die gemeinsam an diesen europäischen Leitthemen Menschenrechte, Demokratie, Pressefreiheit, Medienfreiheit etc. arbeiten. Und auf der europäischen Perspektive in der Europäischen Union sind wir natürlich heute, was das Zusammenwachsen anbelangt, schon viel weiter und reifer. Wir haben eine Wirtschaftsunion, wir haben eine Währungsunion, hoffentlich bald auch eine Sicherheits- und Verteidigungsunion. Aber es sind halt nur 27 Länder. Und das macht das Ganze wirklich spannend, weil du halt die Perspektive wirklich, gerade jetzt, wenn es um den Irankrieg anbelangt, du hast da die Türken dabei sitzen. Und die Türkei hat natürlich eine komplett andere Perspektive in den Nahen Osten, als wie das zum Beispiel jetzt Österreich hat. Auf der anderen Seite, gerade wenn es um Grönland geht, Grönland ist Teil des Europarates, Island ist Mitglied, Norwegen ist Mitglied, die haben da schon ganz andere Perspektiven beim Thema Trump und Grönland. Und es ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende und herausfordernde Zeit, gerade jetzt in diesem Gremium sitzen zu dürfen.
Ja, dann reden wir doch über deine Arbeit in diesem Gremium. Was ist deine Aufgabe dort? Bist du eher so Kontrollkraft dort oder entscheidest du groß mit? Wie stelle ich mir deinen Arbeitsalltag dort vor?
Also wir tagen im Europarat viermal im Jahr im Plenum. Das ist in Straßburg. Übrigens, das Plenum in Straßburg hat über 20 Jahre lang das Europaparlament beherbergt. Also das heißt, wir waren als Europarat die Gastgeber für das Europäische Parlament, bevor das ein eigenes Gebäude bekommen hat. Seitdem eben das Europaparlament gebaut worden ist, haben wir wieder unser Gebäude für uns selbst und wir sind in etwa, kann man sagen, 400 Abgeordnete aus diesen 46 Ländern. Wir tagen viermal im Jahr, jeweils eine ganze Woche. Zu Beginn am Montag und Dienstag haben wir immer Staats- und Regierungschefs, auch zum Hearing. Das ist super spannend, also vom Papst abwärts dreht dort so ziemlich alles auf, was in Europa politisch ins Gewicht fällt. Und da kann man dann wirklich auch sehr, sehr gut Fragen stellen zur Politik in den einzelnen Nationalstaaten. Der Europarat beschäftigt sich ganz massiv logischerweise mit den Menschenrechten. Da bin ich im Ausschuss der Gleichstellung, das ist ein großes Thema. Und ich habe den Ausschuss Migration und Wirtschaft, der ein ganz ein wichtiger Ausschuss ist im Europarat, wo wir uns eben gerade damit beschäftigen, wie Migrationsströmungen in Europa herausfordernd wirken und wie die wirtschaftliche Situation sich in den nächsten Jahren entwickelt. Die Ausschüsse sind immer in Paris, das heißt, ich bin zweimal im Monat in Paris, viermal im Jahr, eine Woche in Straßburg, viel Frankreich jetzt, aber auch durchwegs eine Challenge mit der Familie und so, aber es ist, wenn ich ganz ehrlich bin, die schönste politische Aufgabe. die ich bis dato übernehmen habe dürfen, und ich war im Landtag, jetzt im Nationalrat, Europarat, weil einfach die Arbeit wirklich super spannend ist.
Das kann ich mir vorstellen. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, ein Punkt, der sicher wichtig ist, weil da oft einiges durcheinander gerät. Was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen dem Europarat und dem Europaparlament? Also wer macht dort was und warum sind das wirklich zwei ganz verschiedene Ebenen?
Naja, also bei manchen Sachen ist einfach der Europarat das bessere Gremium. Warum? Weil eben 46 Staaten dabei sind. Ein Beispiel: Pharmaindustrie, pharmazeutische Versorgung in Europa. Das ist nicht im Europäischen Parlament geregelt, sondern das ist, haben wir, das ist im ersten Moment wirklich ein bisschen abstrakt und verwunderlich, dass das ein Thema für den Europarat ist. Wenn man aber weiß, dass die zwei größten Produktionsstätten oder Nationen die Schweiz und die Ukraine sind für pharmazeutische Produkte, dann macht das durchweg Sinn, weil die nicht Mitglied in der Europäischen Union sind. Das heißt also, will die Europäische Union und wollen wir in Europa gemeinsam mitgestalten und partizipieren, dann macht das sehr, sehr viel Sinn, dass das im Europarat geregelt ist, weil wir einfach mehr sind. Schwarzgeldverhütung zum Beispiel, großes Thema, Sanktionsmanagement, nicht nur was jetzt Russland anbelangt, sondern auch die Sanktionierungen der Revolutionsgarden im Iran, das waren alles Punkte, der Europarat auf die Reise gebracht hat, weil es natürlich wichtig ist, dass man gerade jene Staaten wie die Schweiz, Liechtenstein, Monaco mit an Bord hat. Das ist ganz lustig. Also für jene Länder, die nicht Mitglied in der Europäischen Union sind, sind die Mitglieder des Europarats wirklich die Creme de la Creme der Abgeordneten. Also nicht irgendwelche Hinterbänkler oder so, sondern wirklich die, die was zu sagen haben, Parlamentspräsidenten und so weiter. Und speziell kleine Staaten wie Liechtenstein, Schweiz, Monaco, wie gesagt, die schicken dorthin Expertinnen und Experten, die wirklich auch wirtschaftlich eine Ahnung haben, weil eben gerade was Geldwäsche, Betrug etc. Anbelangt, der Europarat wirklich ein ganz wichtiges Gremium ist. Ich glaube schon, dass wir bei vielen Themen, gerade wenn es um Menschenrechte auch geht, Kontrollfunktion haben, aber auch Treiber sind. Treiber sind, indem eben der Europarat Resolutionen auf den Weg bringt, die die Kommission dann übernehmen muss. Ein Beispiel: Sanktionsregime Russland, da war der Europarat führend. Die Kommission, insbesondere auch das Parlament waren sich da, das Europäische Parlament war sich da noch nicht so einig wie der Europarat, und da haben da sehr, sehr viel Druck gemacht und im Prinzip eigentlich alles aufgesetzt, was dann später umgesetzt wurde, und eben nicht nur in den 27 Mitgliedstaaten, sondern am Ende des Tages weitaus größer.
Also kann man vielleicht so verallgemeinern sagen, der Europarat ist so ein bisschen so die Schöpfung und die Europäische Kommission ist dann quasi, dass die das in ein Gesetz gießen.
Ja, oder der größere gemeinsame Nenner, zu dem sich mehr Länder committen, eben Ukraine, Türkei, der gesamte Balkan ist Mitglied. Das sind schon große Nationen auch dabei, wo ich schon davon überzeugt bin, dass wir die in der europäischen Perspektive mitdenken müssen. Auch Russland war bis vor kurzem Mitglied des Europarats, wurde dann aber eben ausgeschlossen. Georgien sanktioniert. Muss man schauen, wie sich es weiterentwickelt. Aber wenn du ein Gesetzespaket, das im Europarat beschlossen wird, mehr oder weniger nationalstaatlich dann nicht binnen 3 Jahren umsetzt, dann hast du einen Bericht kleben. Und wenn der Bericht dann negativ ausfällt, kann der Europarat dich ausschließen. Das ist in der Geschichte 2-mal vorgekommen. Und wie gesagt, also Staaten verlieren dann schon sehr, sehr viel Einfluss.
Jetzt ist Österreich schon seit 70 Jahren dabei. Wenn du auf dieses Jubiläum schaust, was haben wir denn in Österreich ganz konkret davon, dass wir dort Mitglied sind? Also was bringt uns diese Arbeit ganz praktisch?
Österreich hat da wirklich einen guten Namen und guten Ruf, vor allem auch jetzt, weil gerade die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung eine Österreicherin ist, eine Sozialdemokratin, die Benny Bayer, die wirklich ganz großartige Europapolitikerin ist. Die haben wir im Januar zur Präsidentin gewählt. Und was sind die Vorteile? Die Vorteile sind, glaube ich, auch zu einem Stück weit unsere europäische Integration und der Beitritt zur Europäischen Union. Wir haben zuerst alle Testverfahren im Europarat, Prüfungen absolvieren müssen, bevor wir Teil der Europäischen Union geworden sind. Und Österreich ist schon auch ein Scharnier, was die EU-Erweiterung anbelangt, speziell Richtung Serbien, Montenegro, Albanien, Mazedonien, name it. Da ist es wirklich so, dass wir uns auch sehr im Europarat stark machen, die mit reinzuholen, wo es vielleicht dort oder da Widerstand gibt. Zum Beispiel gegen Albanien sind massiv die Franzosen, die Niederländer. Und da spielt Österreich eine ganz große Rolle.
Auch so eine diplomatische Rolle?
Sehr diplomatisch und verbindend, vor allem weil wir Europa politisch schon auch noch einen guten Ruf haben. Das heißt, also wenn die Österreicher auf europäischer Ebene für etwas sind, dann kann man schon Verbündete finden, weil das nach wie vor ein gutes Markenzeichen oder Siegel ist.
Das klingt gut. Was ist denn aus deiner Sicht so themenmäßig beim Europarat gerade besonders gefordert? Geht es da vor allem um Sicherheit, um die Ukraine, um Rechtsstaatlichkeit, Schutz von Grundrechten? Oder merkst du eigentlich, dass so alle Stellen quasi gleichzeitig wichtig sind? Wie würdest du sagen, was ist denn gerade der Fokus?
Natürlich der Krieg in Europa. Das ist etwas, was die meisten Nationen ganz massiv beschäftigt, insbesondere die Ukraine selbst, die ja angegriffen ist. Und wir kriegen da auch mit, wie sehr die Solidarität Polen, die estnischen Staaten, aber auch Finnland, das sind schon richtige Treiber, was das anbelangt. Vor allem auch, was die Unabhängigkeit Europas gegenüber den USA, gegenüber Russland, China anbelangt. Da tut sich sehr, sehr viel. Da ist viel in Bewegung. Und ich habe einmal in meiner Antrittsrede gesagt, das Jahr 2026, das ist wirklich ein entscheidendes Jahr. Ich glaube, es kann zum Jahr 1989, also es kann sich tatsächlich mit dem unter Umständen messen. Wir stehen jetzt an einer Gabelung, wo wir sehen werden, verteidigen wir uns das, was wir in den letzten 70 Jahren in Europa aufgebaut haben und gehen wir aus diesen ganzen Krisen gestärkt und einiger hervor? Oder zerbricht das Ganze? Das ist jetzt die Frage, die wir in diesem Jahr beantworten müssen.
Klingt auf jeden Fall nach einer wichtigen Frage und nach einer großen Aufgabe. Wenn du jetzt als österreichischer Abgeordneter neu in so ein Gremium kommst, worauf hast du da als erstes geschaut? Was war so dein erster Eindruck dort? Mit wem hast du dich vielleicht gleich mal verbündet? So, oder ich weiß nicht, wie kann ich mir deinen Tag dort vorstellen?
Naja, man arbeitet immer in der eigenen Fraktion. Die liberale Fraktion ist die drittgrößte Fraktion im Europarat. Die stärksten sind die Sozialdemokraten. Das ist auch ein bisschen ungewohnt als Österreicher. Aber was mich schon fasziniert hat, das ist, dass die einzelnen Abgeordneten so viele Initiativen selbst machen. Das ist anders wie in einem nationalen Parlament in Österreich. Du kannst da wirklich mit einem Initiativantrag europapolitisch Politik machen. Und ich habe das in der ersten Sitzung gecheckt, wie der Hase läuft. Und in der zweiten stehe ich mit zwei Anträgen vor der Haustür.
Schieß los, was war das?
Ja, der erste Antrag, den ich jetzt einbringe, es ist Khamenei Junior, gerade groß in den Medien gewesen, weil wir unter anderem auch ich aufgedeckt haben, dass der ein Schlosshotel in Kitzbühel gekauft hat. Das muss man sich mal vorstellen. Der Khamenei der stiehlt den Iranern das Geld und versucht es dann in Europa reinzuwaschen auf eine äußerst geschickte Art und Weise, brutal. Und das trifft dann sogar meinen Wahlkreis, nämlich Kitzbühel, Tirol in dem Fall. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wie ist sowas möglich? Und habe das recherchiert und siehe da, Khamenei und der gesamte Khamenei-Clan, die sind auf keiner einzigen Sanktionsliste drum. Die sind nicht sanktioniert, ist alles legal, was die gemacht haben. Und das kann ja nicht der Fall sein. Ich meine, der unterschreibt die Todesurteile, die heute im Iran vollstreckt werden und kann da Milliarden nach Europa bringen und da veranlagen, unfassbar. Und ich habe einen Antrag geschrieben im Europarat, den ich einbringen werde, in der April-Session, auf Aberkennung und vor allem Sanktionierung von Khamenei Junior und allen ihm nahestehenden Geschäftsmännern.
Okay, das ist wahrscheinlich eine lange Liste.
Ist eine lange Liste, aber ich habe, du brauchst da so 25 Unterschriften, um den Antrag einzubringen und ich habe jetzt mittlerweile schon 140 Unterschriften,
also weil das ist durch.
Publik gemacht worden ist, dass wir das angehen wollen und das ist jetzt also ein Beispiel und da kann man wirklich europapolitisch, glaube ich, viel bewegen.
Faszinierend. Wenn wir jetzt auf Österreich schauen, was kann denn unser Land dort einbringen? Wo haben wir so die meiste Glaubwürdigkeit, die meiste Erfahrung oder vielleicht irgendwie eine besondere Verantwortung?
Gerade auch beim Thema Migration und Integration. Das ist eine große Herausforderung in Österreich, aber gesamt in der Europäischen Union. Das spielt überall eine, glaube ich, wesentliche Rolle. Und da sind Lösungen nur gemeinsam möglich. Und das klingt jetzt nach Politik-Sprech, gell? Weil das hört man immer so, vor allem wenn man sich dann Diskussionen anhört, knapp vor der Wahl, ja, die Europäische Union soll es lösen. Aber Im Ausschuss sind wir wirklich konfrontiert mit den Lösungen, die am Tisch liegen. Mhm. Das heißt, vom Flüchtlingszentrum in Afrika, Erstaufnahme, wie muss die gesetzliche Situation verändert werden, Grenzschutz etc. Was ist da menschenrechtswürdig, was ist nicht mehr menschenrechtswürdig? Wie gehen wir mit den hunderttausenden Menschen, die übers Mittelmeer zu uns kommen, um? Lassen wir die alle absaufen im Mittelmeer oder wie regeln wir das? Das sind die Themen und da ist viel in der Vergangenheit an Lösungskompetenz erarbeitet worden und auch einiges in der Umsetzung. Und gerade der Migrationspakt der Europäischen Kommission, der jetzt eine große Herausforderung für die nächsten 2 Jahre ist, der fußt am Ende auch auf der Arbeit des Europarats.
Von da ist ja der Weg zum nächsten Thema eigentlich gar nicht so weit, weil auch dort geht es am Ende um Prioritäten. Nur diesmal vielleicht stärker ums Geld, nicht um die Frage, wofür Europa steht, sondern eher, wofür Europa in den nächsten Jahren Geld in die Hand nimmt. Ich spreche vom mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Das ist wieder so ein Begriff, den wir öfters hören, aber vielleicht im Alltag jetzt nicht ständig Thema ist. Wenn du Ihnen das mal kurz einfach erklären müsstest, was ist dieser mehrjährige Finanzrahmen der EU eigentlich?
Ja, also im Prinzip ist ein Budget für die Europäische Union, Budgetrahmen, über 7 Jahre. Und 7 Jahre, das ist schon in der Europäischen Union eine lange Zeit.
Auf jeden Fall.
Und da geben wir uns die Spielregeln vor, wie wir mit dem Geld, das wir einheben, als Europäische Union umgehen wollen. Und die Europäische Union hat in den letzten 7 Jahren ein Budget gehabt von 1 Billion Euro im Jahr. Das sind also 1.000 Milliarden Euro. Das klingt nach wahnsinnig viel Geld, ist aber 1,26% des gesamten erwirtschafteten Volksvermögens im Prinzip pro Jahr in der Europäischen Union. Und da gibt es natürlich verschiedenste Perspektiven. Da hast du viele Interessen am Tisch, auch Interessen Österreichs, und das alles unter einem Hut zu bringen, das ist schwierig, aber wir müssen jetzt in die Zukunft schauen. Europa muss gemeinsam die großen Probleme unseres Jetzt angehen, die da sind, die Sicherheit, gerade was die Verteidigung anbelangt. Wir sehen, dass die NATO meiner Meinung nach auch keine Sicherheitsgarantien mehr übernimmt. Man weiß nicht, wie Amerika im Fall des Falles reagiert. Das ist ein großes Thema. Da muss Europa unabhängig werden und braucht eine eigene Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das zweite große Thema sind sicherlich die wirtschaftlichen Probleme. Europa, und zwar quer durch alle europäischen Nationen, befindet sich nach wie vor in einer Rezession. Wir brauchen darauf Antworten und diese Antwort muss auch heißen, raus aus der Abhängigkeit von Öl und Gas. Wir brauchen erneuerbare Energie. Wir müssen das nicht nur aufgrund des Klimawandels vorantreiben, sondern vor allem auch aufgrund unserer Unabhängigkeit. Europa ist einfach viel zu abhängig von Global Playern und obwohl wir eigentlich die Weltmacht Nummer 1 wären, sind wir damit beschäftigt, Abhängigkeiten in irgendeiner Art und Weise zu sortieren. Das ist unserem Jetzt und Hier eigentlich nicht würdig.
Sprechen wir doch gleich über die Sicherheit. Wenn wir heute über Europas Zukunft reden, steht ja oft unausgesprochen im Raum, wie abhängig wir sind. Du hast gerade gesagt, Lieferketten, Energie, Technologie, quasi der weltpolitische Wetterbericht, den wir da irgendwie abarbeiten müssen. Wie stark muss denn der nächste Finanzrahmen genau auf diese Unabhängigkeit einzahlen?
Also eine Zahl ist mir da ganz, ganz wichtig, und zwar, was hat der Ukraine-Krieg bis heute gekostet? Da gibt es also wirklich viele Universitäten, internationale, die sich damit beschäftigen und Institute, und es gibt da jetzt in der Kommission eine Zahl, die herumgeistert, das ist 54 Billionen Euro. Hat der Ukraine-Krieg bis heute die Menschen gekostet? Die Russen, die Europäer, die Amerikaner, 54 das Billionen Euro. Das ist
Geld.
Unfassbar. Man möge sich, um ein Bild zu bekommen, nur vorstellen, der Wiener Hauptbahnhof mit dem ganzen Areal, das dort verbaut worden ist, hat 1 Milliarde Euro gekostet. Der Ukraine-Krieg kostet heute schon so viel, wie 54.000 Wiener Hauptbahnhöfe in Europa kosten würden. Unfassbare Summe. Und das zeigt nur, in was einer irren Welt wir heute leben, weil Ökonomie, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, das hat nichts damit zu tun, dass wir Menschen irgendwie ausbeuten müssen oder wenn eine Nation es besser geht, die andere Nation automatisch schlechter schlechter gestellt ist. Das ist ein völliger Blödsinn und vor allem so linke Bilder, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. In Wirklichkeit muss man sich das Ökonomie so vorstellen, wir stehen alle, ich bin selber Hotelier, ich komme aus dem Geschäft, wir stehen alle in einer Küche drinnen und backen Kuchen und der Kuchen wird umso größer, umso besser wir miteinander zusammenarbeiten, Freihandel etc. betreiben und Krieg zerstört diesen Kuchen und zwar komplett und das zeigt einmal mehr mit der geopolitischen Situation, in der wir uns heute befinden. Deshalb müssen wir die Konsequenzen daraus ziehen und die Konsequenzen aus Europa sind meiner Meinung nach klar abzuleiten. Erstens, wir müssen gemeinsam einiger werden. Wir brauchen mehr Einigkeit und wir dürfen jetzt nicht anfangen, Hashtag Ungarn, Orban, Fico und so weiter in der Slowakei, anfangen aus nationalstaatlichen Überlegungen hier diese Einheit gefährden. Das Zweite ist, wir brauchen eine vernünftige Stabilitäts- und Sicherheitspolitik in Europa, Verteidigungsfähigkeit. Ich darf daran erinnern, dass Helmut Kohl, wie er mit Mitterrand gemeinsam den Euro verhandelt hat, die Einführung der Währungsunion ausgemacht haben, wollte Kohl unbedingt diese gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch mit ins Boot hereinholen. Und die Franzosen waren dazu mal dagegen. Heute hat man fast das Gefühl, es ist umgekehrt. Aber wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, weil wir können uns nicht mehr auf das verlassen, was in Washington entschieden wird und schon gar nicht, was in Moskau über unsere Köpfe hinweg vereinbart wird. Und das Dritte, was ganz, ganz wichtig ist, wir brauchen Wachstum, wir brauchen nachhaltiges Wachstum und das bekommen wir nur, indem wir Innovation, Bildung investieren, aber vor allem auch in erneuerbare Energie.
Wenn wir jetzt noch den Blick einmal weiterziehen, was wünschen wir uns denn vom nächsten Finanzrahmen? Also nicht im Detail, sondern wirklich so im größeren Bild. Was sollte am Ende drinnen stehen, dann, dass wir sagen können, ja, das zieht eben auf Sicherheit ein, das zieht auf Unabhängigkeit, Einheit und auch auf die wirtschaftliche Stärke ein?
Also ein Budget ist immer in Zahlen gegossene Politik. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber im Prinzip einfach die Realität. Ohne Zaster bewegt sich nichts. Und ich habe Verständnis, dass heute die Bauern auf die Straße gehen, Ringsperren und mit die Traktoren reinfahren und so weiter. Warum? Weil die Bauern es verstanden haben, um was es in den nächsten 3-4 Monaten geht. Nämlich um ihre Förderungen, um ihre Zukunft. Und da müssen wir einfach Europa fit machen. Wir müssen auch über die Agrarförderungen ganz klar sprechen, weil wir müssen als Europa zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht die breite industrielle Industrie in der Landwirtschaft brauchen, sondern die kleine, nachhaltige Landwirtschaft, wie wir sie in Österreich haben. Und ich würde mich halt auch freuen, dass nicht nur die Bauern auf die Straße gehen und sehen, was bedeutet das, sondern auch die Menschen registrieren. In den nächsten 3 Monaten geht es um Europa. Und wenn wir einfach davon überzeugt sind, dass wir weniger einzahlen wollen, dass die EU eh nur Scheißregulierungen zusammenbringt und die Bürgerinnen und Bürger komplett vergessen hat, dann ist das nachweislich gesehener Blödsinn. Sondern sie machen am Ende des Tages Politik für die Europäerinnen und Europäer. Unser Wohlstand baut darauf auf und wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen, dann haben wir ein Riesenproblem. Deshalb müssen wir jetzt schauen und alles unternehmen, dass wir in den nächsten 7 Jahren rauskommen aus den Abhängigkeiten, dass wir in Windkraft investieren, zum Beispiel bei uns in Österreich, Wasserkraft weiter ausbauen, dass wir die Speicherkraftwerke nutzen bzw. etablieren. Ich meine, Tirol hätte, das ist mein Lieblingsbeispiel immer, Tirol hätte die Kapazität für 3 Millionen Autobatterien mit einem Speicherkraftwerk in 4 Jahren zu ermöglichen und wir bekommen es nicht zusammen, weil auf einmal die Grünen dagegen sind und sagen, na um Gottes Willen, da wird der hinteres Tal geflutet und Speicherkraft böse und Strom kommt aus der Dose. Wir werden da schon irgendwann einmal eine Lösung finden, aber nicht bei uns vor Ort. Und das funktioniert nicht da. Wir brauchen eine europäische Perspektive auf all die Herausforderungen, die vor der Haustür steht und dann werden wir auch die Zukunft gut meistern können.
Vielleicht zum Schluss mal so ganz einfach, weil das oft die beste Art ist, finde ich, ein Gespräch zu beenden. Wenn wir jetzt beide Themen zusammennehmen, den Europarat, aber auch den EU-Finanzrahmen, was soll denn jeder jetzt aus diesem Gespräch mitnehmen, der Europa jetzt nicht jeden Tag beruflich am Tisch hat, so wie du? Wo liegen gerade so die größten Aufgaben und auf was wird es die nächsten Jahre ankommen?
Europa ist in den letzten 80 Jahren immer dann gewachsen, wenn es Krisen gegeben hat. Warum? Weil wir uns an einen Tisch gesetzt haben, die Krisen analysiert haben und Lösungen gefunden haben. Und die Lösung in den letzten Jahrzehnten war immer mehr Einigkeit, mehr Europa. Und das brauchen wir auch jetzt. Wir haben unser europäisches Selbstvertrauen verloren. Warum? Weil wir auf der Weltbühne herumgeschubst werden. Wir werden aber nicht mehr herumgeschubst, wenn wir einig sind, wenn wir stark auftreten, wenn wir wirklich mit einer Stimme sprechen. Und alle anderen, ob das die Chinesen, die Russen oder die Amerikaner sind, die haben einen einzigen Plan, nämlich uns Europäer zu spalten, weil sie wissen, was diese Spaltung bedeutet. Ein Bild. Bei den Olympischen Winterspielen in Italien jetzt gerade, da war Europa, wenn man alle Länder zusammenzählt, mit Abstand die stärkste Nation in der Welt, nämlich mit 58 Medaillen. Was hat die USA gehabt? 12? Und so ist es auch wirtschaftspolitisch, so ist es auch militärisch. Wir wären Weltmacht, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir sind es nicht, weil wir nach wie vor mit 26 unterschiedlichen Stimmen sprechen.
Danke, Dominik, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.